Herr Ilies, von den Eskimos heißt es, dass sie über 20 verschiedene Begriffe für Schnee haben. Wie sieht es bei Ihnen mit den Wolken aus?
Ich bin da gar nicht so begrifflich gut. Ich bin da nur immer wieder bestimmt 20, wenn nicht 200 Mal aufs Neue und ganz anders begeistert. Also der Blick in den Himmel ist für mich etwas, was immer wieder einfach eine riesige Überraschung bietet, weil es immer wieder ganz neu aussieht. Und das ist ja auch etwas ganz Wunderbares, dass man ohnehin weiß, die Wolken sind überall. Die Wolken sind ja auch in dem schönsten Sinne international. Die kennen keine Landesgrenzen, die kennen überhaupt keine Grenzen. Die entstehen überall und ziehen dahin, wohin sie wollen und lösen sich auf und entstehen neu. Die haben was unglaublich Unfassbares im realen und im symbolischen Sinne. Man muss nirgendwo hinreisen, um besondere Wolken zu sehen. Man kann an den unspektakulärsten Orten die spektakulärsten Wolken entdecken.
Was war denn der letzte ganz wunderbare Himmel mit Wolkenformationen, an den Sie sich erinnern?
Wenn man so verdorben ist durch die Kunstgeschichte wie ich, also wirklich eine Deformation professionell hat und so viele Wolkengemälde immer vor innerem Auge hat, dann ist es bei mir immer wieder der Dresdner Himmel, also der Himmel in Dresden, der wirklich auf eine ganz spezielle Weise sich verfärbt. Da gibt es so ein lila-gelb, was man auf den Bildern von Friedrich, von den anderen großen Dresdner Romantikern kennt und was man wahrscheinlich außerhalb Dresdens für Fantasie hält. Aber wenn man in Dresden ist, sieht man, dass das ganz real ist. Es ist sozusagen ein Farbverlauf zwischen lila und gelb und der ist besonders schön, wenn da drauf ein paar letzte kleine graue Restwolken hängen, die dann von hinten beschienen werden von der untergehenden Sonne. Dafür muss man aber auch oft nach Dresden fahren, um es dann mal so zu sehen und zu erleben. Aber ich hatte vor ein paar Wochen das Glück und das ist dann eben gleichzeitig Naturerlebnis und schließt sich dann bei mir im inneren Bildgedächtnis kurz mit Wolken aus der Malerei oder aus dem Museum, die 200 Jahre zurückliegen. Das macht auch den Reiz für mich aus, dass diese Wolken einen immer wieder in der Gegenwart halten und im Moment halten und zugleich einen verbinden mit den Augenblicks- und Momenteindrücken der Maler vor 100, 200 Jahren, die eben in einem bestimmten Moment auch so andächtig, überwältigt vor dem Himmel standen.
Sie haben gerade schon ein Stichwort angesprochen, die Symbolik der Wolken. Beim Regenbogen ist es klar, der galt ja traditionell immer so als Verbindung zwischen Erde und Himmel, als göttliches Zeichen, das von oben hinunterkam zu den Menschen. Wie sieht es da mit den Wolken aus?
Die Wolken haben im 19. Jahrhundert eine ganz neue Bedeutung bekommen, und zwar, weil parallel etwas stattgefunden hat, was ziemlich einmalig ist. Gleichzeitig wurde die Wolke von der Wissenschaft und von der Kunstgeschichte entdeckt und erforscht. Das fing kurz nach 1800 an. Es gibt einen Engländer, Luke Howard heißt er, der gesagt hat, wir müssen alles versuchen zu orten. Und er hat dann eben den ganzen Wolken, die er im Himmel beobachtet hat, Namen gegeben. Also diese Begriffe wie Cumulus und Stratus etc. etc. Die wurden alle ganz früh in diesem 19. Jahrhundert entwickelt. Und was eben aufregend ist, dass parallel zu dieser naturwissenschaftlichen Beherrschbarkeit der Wolken auch die Maler anfingen, nur Wolken zu malen. Und das galt als blasphemisch, dass man nur die Wolken malte, eben als erster John Constable in England 1819 und dann ganz parallel der Dresdner Maler Dahl, Johann Christian Clausen Dahl, der das in Dresden und in Neapel malte. Also um 1820 ist diese Hochzeit der Wolkenmalerei. Die werden sozusagen vom Himmel heruntergeholt und das ist der Vorwurf an die Maler, dass sie die Wolken zu etwas Irdischem machen und dass hinter diesen Wolken kein Universum mehr ist, kein Kosmos, kein Firmament. Also dahinter wohnen keine Engel mehr. Das ist sozusagen der Vorwurf aus einem religiösen Weltbild, dass diese Obsession mit den Wolken die Frage stellt, ob diese Menschen wirklich noch daran glauben, dass dahinter etwas anderes ist. Also insofern kriegen diese Wolken in dieser Zeit, haben wirklich was Symbolisches im Sinne von, man versucht sie zu beherrschen, indem man sie malt und porträtiert. Und diese Bedeutung, die können wir heute natürlich gar nicht mehr verstehen, weil heute ist eher es umgekehrt so, dass gerade der Blick in den Himmel oder die Malerei von Wolken für uns eher wieder eine Anfangsstufe von Rückkehr von etwas Transzendentalem ist. Aber es ist sehr aufregend zu sehen, dass es in seiner ursprünglichen Entstehungszeit eher als eine Abkehr von Transzendentalem gesehen wurde.
Sie haben jetzt gerade schon ein paar Gedanken erwähnt, die in Ihrem neuesten Buch auch in einem Text stehen. Gerade war der Himmel noch blau, hat auf dem Cover natürlich auch ein Wolkenbild. Viele verschiedene Texte zur Kunst, auch zur Literatur stehen darin. Ich habe, als ich das Buch das erste Mal in der Hand hatte, sofort geschaut, was ist das denn für ein Bild? Wem gehört das? Gehört das möglicherweise Florian Illies? Gehört es in diesem Fall nicht. Aber Sie selbst, Sie sammeln ja auch Wolkenbilder. Ich glaube, mit 20 Jahren haben Sie das erste schon gekauft. Wie viel haben Sie da mittlerweile?
Ich habe gar nicht so viele, weil das Schöne ist, wenn man sammelt und kritisch bleibt, dann ist immer das Gute der Feind des Mittelmäßigen. Und immer wieder, wenn etwas Neues dazukommt, tausche ich auch ein anderes Bild, was mir nicht mehr so gut gefällt, wieder mit einem anderen Sammler. Das heißt, die Menge ist gar nicht so entscheidend. Ich habe vielleicht 30, 40 Wolken und kleine Studien über all die Jahre. Also das war sehr früh für mich ein Weg, es sich auch der Kunst zu nähern, der Kunst des 19. Jahrhunderts zu nähern, dass diese Blicke in ein Naturdetail, das kann natürlich auch ein Baum sein, ein Blatt, eine Meeresbrandung, aber dann auch immer mehr über die letzten Jahre der Blick in den Himmel, dass das so eine ganz besondere Zauber für mich hat. Ich habe dann über die Jahre natürlich auch mitbekommen, dass es auch weltweit Menschen, die das 19. Jahrhundert sammeln, mit alle, eigentlich mit irgendeiner besonderen Obsession am Ende bei den Wolken landen. Und da gibt's irgendwie eine nicht erklärbare, irrationale Magie, die von diesen Dingen ausgeht. Ich habe in meinem Buch auch versucht, darüber nachzudenken, was das ist. Man kommt dem natürlich nie ganz immer nah, aber es hat schon etwas damit zu tun, dass das etwas ist, was unglaublich flüchtig ist. Also der Maler guckt einmal nach oben und versucht es zu malen und er guckt wieder hoch und es ist schon wieder weg. Es ist schon wieder alles anders und es hat sich schon verändert. Also diese Geschwindigkeit, die da versucht wird zu bannen, das ist etwas, was, glaube ich, auch diese Bilder so unglaublich frisch und spannungsvoll hält, weil der Maler hier einem aussichtslosen Kampf gegen die Geschwindigkeit der Natur sich aussetzt, den er nie gewinnen kann. Also es sind aber auch immer nur, wie sozusagen, so Schnappschüsse, die er macht. Und damit passen sie natürlich unglaublich auch in unsere Ästhetik von heute, die geschult ist durch hunderte von Handyfotos und Instagram und diesen kurzen Clips und so weiter. Dieses zerstückelte, staccatohafte, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen, das passt sehr zu diesen Studien. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein Grund, warum diese ganze Malerei über die letzten Jahre so eine unglaubliche Renaissance erlebt, weil sie wirklich eine Modernität hat, die wir jetzt überhaupt erst begreifen.
Einige dieser Wolkenbilder befinden sich ja in Ihrem Büro. Ganz kleine teilweise, die da an der Wand hängen oder eine steht auf dem Schreibtisch. Sie sind seit 2016 Geschäftsführer des Berliner Auktionshauses Villa Griesebach. Eines der großen privaten Auktionshäuser in Deutschland. An welcher Stelle stehen Sie?
Ich leite das Haus mit Michaela Kapitzky seit einigen Jahren. Und wir sind für die wichtigen Bereiche, für die wir antreten, also für die Kunst des 20. Jahrhunderts, sind wir Marktführer in Deutschland, aber es gibt 3, 4 große Häuser in Deutschland und gemeinsam versuchen wir jedes Jahr aufs Neue größer und qualitätvoller zu sein als unsere Konkurrenz. Im 19. Jahrhundert, das ich jetzt hier vertrete, da sind wir glücklicherweise seit 3, 4 Jahren unangefochtener Marktführer. Also diese private Obsession, die ich da kultiviert habe, die hat zum Glück viel, viele Nachahmer gefunden und viele Liebhaber gefunden. Und da sind wir gerade mit dem Verkauf dieser Studien, dieser speziellen Art, aufs 19. Jahrhundert zu blicken, in Deutschland jetzt führend.
Die Villa Griesebach befindet sich in Berlin unweit des Kurfürstendamms, in der Fasanenstraße gleich neben dem Literaturhaus Berlin. Es ist ein wunderschönes altes historisches Gebäude. Man kommt hinein im Foyer, dann sofort eine große hölzerne Wendeltreppe, die hinaufführt mit knarzenden Dielen. Sie haben Ihr Büro ganz unterm Dach. Da gibt es sogar noch so kleine runde Butzenscheiben. All das wirkt ja, wenn man es erlebt, so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Also im Grunde eine Art Trutzburg zum digitalen Sturm, der uns umbraust heute. Man kommt rein, schließt die Tür und ist in einer anderen Welt.
Ja, und ich bin unglaublich dankbar dafür, wenn ich die Tür aufmachen kann, weil davor bin ich 25 Minuten durch Berlin gefahren und war mitten in all den anderen Welten. Einmal quer durchs Regierungsviertel, einmal durch die unglaubliche Hässlichkeit der Friedrichstraße, einmal vorbei an der eigentlich noch unglaublicheren Hässlichkeit der Gegend rund um den Bahnhof Zoo. Und dann geht durch meinen ganzen Körper ein großes Aufatmen, wenn ich in das vordere Stück der Fasanenstraße einbiege. Ich die großen Kastanienbäume sehe, die entweder gerade blühen im Mai, dann ist es besonders schön, oder die einfach da voll belaubt stehen und dann diese kleine winzige Nische mit dem Literaturcafé, diesen Bäumen da neben dem Kurfürstendamm und dann diese alten Häuser und dann reingehe. Also ich bin eigentlich immer sehr erleichtert und froh, an diesem Ort zu sein. Der ist tatsächlich, erzählt was von der Geschichte aus Berlin, ist ein Haus, das 125 Jahre alt ist. Es ist tatsächlich ein Haus, das aus der Tiefe der Geschichte kommt, aus dem 19. Jahrhundert kommt. Zugleich sind alle Menschen, die darin arbeiten, quicklebendig. Und wir sind als Auktionshaus natürlich ganz mittendrin, auch in der normal vernetzten, digitalisierten Welt. Sonst könnten wir als Unternehmen da nicht erfolgreich sein. Aber es tut einem sehr gut, wenn man morgens Lamellen, Holzlamellen von den Fenstern hochzieht mit einer Schnur, die sehr viel älter ist als ich selbst. Also ich freue mich immer, wenn man in dieser Stadt, die eigentlich so gegenwartsbesoffen ist, wenn man so ein paar Spuren der Vergangenheit findet.
Sie selbst sind Jahrgang 1971. In was für einer Familie sind Sie groß geworden? Gab es da auch schon so viel Kunst, Kultur ständig um Sie herum?
Also ich komme aus einem Naturwissenschaftlerhaushalt. Mein Vater war Biologe. Ich hatte drei ältere Geschwister. Die Kunst spielte keine große Rolle. Mein ältester Bruder konnte ganz wunderbar und kann es bis heute malen. Das war eigentlich das Einzige. Ansonsten gab es natürlich die klassischen Heroen eines sozusagen Bildungsbürgerhaushaltes, so wie immer man es sagt. Goethe, Bach. Ich habe allerdings auch gerade deshalb so langen Bogen um diese beiden gemacht, weil sie so einen Kultstatus bei uns zu Hause hatten. Die Kunst spielte keine Rolle. Die Kunst fand am Rande statt, war für alle anderen nicht so bedeutsam. Und ich würde heute sagen, genau das war der Grund, warum ich mit solcher Lust mich dann da hineinstürzte und das als Feld für mich entdeckte. Wenn man als Kleinster unter drei Geschwistern aufwächst, dann will man ja nun wirklich nicht auch noch das machen, was die anderen machen. Hab mir einfach unglaublich viel angeschaut, Kunstbücher gelesen, Ausstellungen angeguckt.
Dinge. Aber wie kommt das? Da muss sich ja irgendjemand hingeführt haben. Gab es da prägende Erlebnisse, prägende Personen? Kunstlehrer in der Schule vielleicht?
Ja, ich hatte ganz großes Glück mit Kunstlehrern in Fulda, in der ich im Gymnasium, in dem ich war, mit zwei sehr, sehr guten, sehr strengen Lehrern. Dann gab es aber auch ein, zwei Personen, die ich über die Jahre kennenlernte, die mich zur Ausstellung mitgenommen haben und immer wieder, wenn ich dann sagte, oh, ist das jetzt wirklich Kunst, sagten, ja, das ist Kunst, das verstehst du nur noch nicht, wart noch mal ein paar Jahre. Aber das geht alles nur, wenn man in sich eine ungeheure Leidenschaft dafür entwickelt und merkt, oh, das ist meine Welt. Und die wurde ganz früh geweckt, schon noch in der Grundschule bin ich mit der Klasse einen Tag ins Städel in Frankfurt gefahren und saß vor einem Bild von Edmond Cros, einem französischen Pointillisten, der nicht zu den weltbewegendsten Künstlern gehört, aber für mich eine Welt bewegt hat, weil ich überwältigt war von diesem getupften Lila, mit der er die Natur beschrieben hat. Und ich habe vor kurzem in einem Katalog dieses Bild nochmal gesehen und habe mich völlig wieder erinnert an diese Überwältigung, die ich hatte. Und die ist eigentlich geblieben. Die ist heute, geschieht die immer wieder aufs Neue, heute eher mit abstrakter Kunst. Aber das hat mich einfach so gepackt, das kann ich überhaupt nicht erklären. Die Kunst ist für mich was, wo bei mir alle Sinne reagieren. Bei anderen ist es die Musik oder andere Dinge. Und bei mir ist es sehr früh die Kunst gewesen.
Sie kommen aus einem kleinen Ort in der Nähe von Fulda, Schlitz. Und Sie haben sogar ein Buch darüber geschrieben, wie das ist, eine Kindheit in der deutschen Provinz. Das ist das Buch Ortsgespräch. Wie hat Sie das geprägt, Elias?
Das hat mich sicherlich sehr geprägt. Letztlich ist auch Generation Golf mein erstes Buch, natürlich ein Geschichtsbuch, nämlich ein Geschichtsbuch über die 70er Jahre, über ein Kind, das zufällig ich bin, wie es aufwächst, in so einem absolut durchschnittlichen, normalen, deutschen, kleinen Dorf oder Stadt, je nachdem, wie man es sieht, kleiner Gemeinde, 5000 Einwohner, mit einer Schule bis zur 9. Klasse, einem Freibad, 5 Burgen und einer Brauerei, die seit 1585 Bier braut. Das ist einfach eine sehr beschauliche, aber auch wahnsinnig schöne Umgebung gewesen. Es hat mich sicherlich sehr geprägt in der Kombination von, dass ich in diesem Aufwachsen in dieser Provinz offenbar meine Augen sehr geschult habe oder sehr zu einem Beobachter geworden bin von dem, was geschieht, um mich herum geschieht. Und dann eben auch sehr früh angefangen habe zu schreiben, aus dieser scheinbaren Ereignislosigkeit durchs Schreiben doch Ereignisse zu erfinden oder zu beschreiben und dadurch ihnen eine Logik oder eine Erzählung zu geben. Und ich kann das nicht beurteilen, was aus mir geworden wäre, wenn ich in Berlin aufgewachsen wäre. Ich glaube, dass es mir sehr gut getan hat, dass hinterm Haus die hohen Eichen und die hohen Kastanien standen und diese Verbundenheit mit den großen alten Laubbäumen, die ich aus dieser Zeit mit mir habe, das ist auch etwas, was mich sehr geprägt und hat und bis heute eigentlich so da ist, dass ich diese nahe Verbindung zur Natur eigentlich sehr brauche.
Sie sagten gerade, Sie haben angefangen zu schreiben. Das war für den Schlitzer Boten, ein Ableger der Fuldaer Zeitung. Erzählen Sie, wie kam es zu Ihrem ersten Artikel?
Ich hatte dann mit 14, 15 angefangen, eine Schülerzeitung zu gründen und auch von der ersten bis zur letzten Seite vollzuschreiben in der Schule, auf der ich war. Und ich kriegte eines Tages einen Anruf von dem Drucker des Schlitzer Botens, eine wunderbare Tageszeitung, die den Namen eigentlich nicht wirklich verdient, weil sie nur dreimal die Woche erschien und immer erst um 14.30 Uhr ausgeliefert wurde. Also was ganz wundervoll anachronistisches schon damals. Aber wenn man nichts anderes kennt, dann hält man das auch für die Normalität, dass eine Tageszeitung eben nur dreimal die Woche kommt. Und da rief mich der zuständige Drucker an und sagte, ob ich heute Abend was vorhätte. Und diese Frage, hast du heute Abend was vor, wurde dann für die nächsten 3 Jahre eigentlich zum sozusagen sich fast täglich wiederholenden Anruf. Und er sagte mir, ja, der Lokalreporter, der über die Jahre alles beschrieben hätte, die Veranstaltungen vor Ort, der war relativ legendär, weil er nur ein Bein hatte aus eine Kriegsverletzung und der immer mit Krücken kam. Und dem musste jetzt aber tragischerweise, weil er zu viel geraucht hatte, jetzt auch das zweite Bein abgenommen werden. Und dadurch war er nun wirklich nicht mehr einsatzfähig im Dienste des Lokaljournalismus, der Arme. Und ich musste dann eben relativ spontan einsteigen und bin dann zu einer Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr gegangen. Und das hat dann für die nächsten Jahre meine Abendgestaltung eigentlich bestimmt. Der Imkerverein, die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr, die Kaninchenzüchter, die Stadtverordnetenversammlung, die neue Baustelle an der Umgehungsstraße. Und da bin ich mit Kamera und Block und Stift aktiv gewesen jeden Tag und habe tatsächlich fast nichts anderes mehr gemacht nachmittags, abends. Habe dann ja auch als 16-, 17-Jähriger tatsächlich, wie es mir vorkam, fürstliches Geld verdient und mich unglaublich darüber gefreut. Und schon in dieser frühen Zeit war ich so wahnsinnig, alles, was ich verdiente, für Kunst auszugeben. Kunstbücher, Grafiken oder ähnliches. Also das war alles sehr früh. Es hat sich nicht viel geändert heute, 30 Jahre später.
Sehen Sie eine Verbindung zwischen den Terminen, den Texten, die Sie damals geschrieben haben, über die Imker, die Freiwillige Feuerwehr, den SPD-Ortsverein und Ihren Büchern, die dann später herausgekommen sind? Ich möchte ein Beispiel nennen, 1913, der Sommer des Jahrhunderts, ein internationaler Bestseller, der jetzt ja auch verfilmt wird.
Also ich würde sagen, ich habe gelernt, dass im Kleinsten, im scheinbar Unbedeutendsten etwas zu finden ist, wenn man genau hinschaut, wenn man neugierig bleibt, wenn man vorurteilsfrei auf die Dinge schaut und wenn man immer wieder versucht, durch das Schreiben eine Wirklichkeit zu erzeugen. Natürlich hätte ich mir nie vorstellen können, dann mal irgendwann mal später die ganze Kulturgeschichte eines Jahres zu beschreiben und zu erzählen, während ich damals nur die Diskussion zum Tagesordnungspunkt Verschiedenes bei der Stadtverordnetenversammlung versucht habe, so interessant zu erzählen, dass die Leser trotzdem dranbleiben, auch wenn es um vielleicht eine neue Abwasserverordnung ging.
Es gab später große Journalisten, die Sie gefördert haben. Eduard Bocan ist ein wichtiger Name, Frank Schirmacher. Sie waren zuerst bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dann wurden Sie Feuilleton-Chef der neu gegründeten Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ja, und dann sind Sie erstmal ausgestiegen, haben die Kunstzeitschrift Monopol gegründet. Das war damals neben der Art die erste Kunstzeitschrift, die sich an ein breiteres Publikum gewendet hat in Deutschland, die versucht hat, mehr Menschen für das Thema zu interessieren. Was war da anders bei Monopol? Was wollten Sie anders machen?
Ich merkte irgendwann, dass meine Idee von dem, wie man über Kunst schreibt, dass die nicht mehr hundertprozentig aufgefangen wird von den Zeitschriften, die es existent gab auf dem Markt, dass eine ganz neue Generation an Malern, an Künstlern plötzlich aktiv war, dass eine ganz neue Generation von Sammlern angefangen hat, sich Kunst zu kaufen und dass eine ganz neue Generation von Galeristen, Galerienbetrieb und in den Museen erste Direktorenposten bekam. Und das ist dann für mich immer eine große Lust gewesen und eine riesige Herausforderung, was zu erspüren und dann aus dem, was ich dann irgendwie durch verschiedenste Eindrücke wahrnehme, etwas Neues Wirklichkeit werden zu lassen. Das war davor mit den Berliner Seiten so, die ich hier in Berlin leiten durfte für die FAZ. Es war eine sechsseitige Beilage, die jeden Tag erschien, wo es einfach darum ging, einen Feuilleton, ein Großstadtfeuilleton zu erfinden für diese Stadt. Das war dann nachher bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung so, wo ich im Anfang in der Redaktion die Kultur verantworten durfte und das mit aufbauen durfte. Wie kann eine Zeitung aussehen?
Alles wahnsinnig jung, Sie waren damals noch keine 35 Jahre alt.
Da war ich immer, endlich, jetzt langsam bin ich in einem Alter, wo ich das nicht mehr höre, das ist sehr gut, aber damals war ich immer sehr jung. Es hat sich für mich mehr oder weniger dann immer eher natürlich angefühlt, aber ich hatte wirklich ganz große, wunderbare Förderer, die beim Alter immer ins Auge zugedrückt haben. Also Eduard Bocon hat mich meine erste Kunstkritik in der FAZ mit 18 Jahren schreiben lassen und dann habe ich mich sehr bedankt und habe ich dann irgendwie gesagt, ob ich denn ihn auch mal besuchen könnte in der Redaktion und dann sagte er dann nur, da warten wir dann noch mal ein paar Jahre, sonst werden hier zu viele Fragen gestellt. Aber er ließ mich weiterschreiben und als ich dann, ich weiß es nicht, 21 war, dann hielt er mich für präsentabel und dann kam ich auch nach Frankfurt in die Redaktion. Und Frank Schirmacher, ja, der machte mich mit 28 Jahren zum Leiter dieser Berliner Seiten. Das ist ganz großartig, wenn man das hat. Wenn man sieht, dass Menschen keine Rücksicht nehmen auf Konventionen, sondern einfach nur sagen, da ist offenbar jemand, der eine Idee davon hat, was hier Neues entstehen könnte. Und wenn man dann das Vertrauen bekommt und einfach loslegen kann, das ist immer ein wunderbarer Anfang. Also die Leistung muss man dann ohnehin immer selber bringen, aber man muss erstmal die Chance dazu bekommen.
Stichwort Künstler. Wer sind Ihre größten Helden?
Ja, meine größten Helden sind wahrscheinlich drei Namen. Der größte alte Meister ist Caravaggio für mich, der große, große Italiener, der ja quasi diese ganze religiöse Malerei der Renaissance mit seinem Barock ins Leben geholt hat, der sozusagen einfach Menschen von der Straße gemalt hat mit schmutzigen Füßen, mit deren Muskeln man gesehen hat, deren Sonnenbrand man gesehen hat. Bei der Madonna sah man, wo hinten die Sonne den Nacken gerötet hat und ähnliches. Also der hat sozusagen einfach die Malerei ins Leben geholt. Diese Bilder haben bis heute die unglaublichste Kraft und Ausstrahlung. Da habe ich selbst einen langen, langen Bogen gemacht um Caspar David Friedrich, weil er einfach so kultisch verehrt wird und als einer der Hausheiligen der deutschen Kunstgeschichte gilt. Und da fällt es mir dann immer erst was schwer, auch gleich auf die Knie zu gehen und in Anbetung zu versinken. Aber inzwischen, nach vielen Jahren, die ich sehr intensiv im 19. Jahrhundert verbracht habe, würde ich sagen, es ist alles richtig. Er ist tatsächlich der Größte. Er ist der große, große deutsche Maler des 19. Jahrhunderts, weil er eine transzendentale Malerei erfunden hat, die niemand sonst so malen konnte. Und im 20. Jahrhundert ist mein Held sehr eindeutig nur ein einziger, das ist Andy Warhol. Andy Warhol ist der sicherlich klügste, der weiseste, der unverfrorenste, der provokanteste Deuter unserer Gegenwart im 21. Jahrhundert, obwohl er seine großen Bildschöpfungen eben vor 50 Jahren gemacht hat. Und das finde ich ungeheuerlich, wenn Kunst das kann, nicht nur ihre Zeit zu verdichten, sondern so eine Prophetie zu haben, dass man sagt, dieser Kult des Seriellen, dieser Kult der Vervielfältigung, all das sozusagen unsere großen Erkenntnisse der Wissenschaft der letzten Jahre, dass wir nur noch bestimmt werden von Algorithmen und dass wir Individualität nur ein Schein ist und etc. Das ist alles bei Andy Warhol in den Serien von Marilyn, in den Serien von Suppendosen in den frühen 60er Jahren schon Kunst geworden. Und deswegen ist Andy Warhol für mich Nummer eins.
Haben Sie ein Werk von ihm?
Na, leider nicht. Das ist dann auch das Anstrengende, wenn man Kunst sammelt, will man irgendwann wirklich nur noch ein Original. Und die Originale von Andy Warhol sind ähnlich wie die von Caravaggio oder von Caspar David Friedrich leider nicht zu bezahlen. Man muss den Göttern auch nicht zu nahe kommen.
Sie kommen ihnen aber jetzt etwas näher, seitdem Sie im Berliner Auktionshaus Villa Griesebach arbeiten. Viele waren ja total erstaunt, als Sie 2011 bei der Zeit gekündigt haben. Da waren Sie Ressortleiter Feuilleton und Literatur gewesen. Eigentlich ein toller Job, ein Wahnsinnsruf. Ja, und dann geht dieser Florian Illies plötzlich rüber in den Bereich des Kunstmarkts, dorthin, wo der Mammon rollt, wo es um Geld geht und weniger um die Kunst.
Also für mich war der Schritt absolut aus meiner eigenen Geschichte oder aus meiner eigenen Sicht war der ganz wenig überraschend und völlig konsequent. Ich habe meine erste Redakteursstelle, die ich hatte, war auf der Kunstmarktseite der FAZ 1997. Also es hat mich immer die Frage, was ein Kunstwerk wert ist, unglaublich beschäftigt. Und zwar, weil ich glaube, dass sich da jetzt viel mehr als nur die Frage, dass Geld die Welt regiert, manifestiert, sondern da geht es um Geschmacksgeschichte und wie sich Geschmack äußert. Deswegen war das für mich überhaupt nicht so überraschend wie für viele vielleicht von außen. Ich habe jetzt auch eher berichtet, wie sehr Kunst und Literatur mich immer beschäftigt hat. Und ich war da an der wirklich wunderbaren Redaktion der Zeit, an der schönst vorstellbaren Stelle, die man als Kulturjournalist haben kann. Und trotzdem war es so, in dem Moment, als ich das gefragt wurde, dass mich da was reizt. Und die Kombination, die ich jetzt habe, die kommt meinen sehr diversen Leidenschaften sehr entgegen. Ich bin Unternehmer jetzt, wie damals, als wir Monopol gründeten und Monopol als Startup-Unternehmen sozusagen führten, diese Zeitschrift. Ich schreibe über Kunst in den Katalogen und ich kann Ausstellungen machen für Kunst der 60er, 70er Jahre und wirklich versuchen, Geschmack zu verändern oder Geschmack mitzubilden. Ich kann Kunstwerke täglich neu in die Hand nehmen, sehen, mich jeden Tag mit dem Original beschäftigen, weil es zu uns ins Auktionshaus kommt und zwar aus allen Zeiten. Ein Paul Klee wie ein Emil Nolde, wie ein Andy Warhol, in dem Falle geht's dann mal. Und das sind so unterschiedliche Dinge. Ich kann mit sehr vielen meiner Leidenschaften hier unter einen Hut bringen. Ich kann wirklich was prägen, kann was beginnen, was für mich sehr wichtig ist, immer das Beginnen, in dem Falle überhaupt die Abteilung für 19. Jahrhundert zu gründen vor 7 Jahren bei Griesebach.
Vorher war klassische Moderne allein der Schwerpunkt, ne?
Genau, und jetzt einfach zu sagen, nein, ich glaube, da gibt es einen Markt, da gibt es ein Feld, da gibt es einen Bedarf, dass das ein eigener, nicht nur ein Schönheitszweig, sondern auch ein Wirtschaftszweig wird für Griesebach mit dem 19. Jahrhundert. Und das ist glücklicherweise gelungen. Also diese Kombination aus dem, was hier möglich war, dann das alles in einem Ort in Berlin, der wirklich einen ganz eigenen Zauber hat. Ich bin jetzt aber auch sehr froh, dass es jetzt diese Verbindung wieder zurück gibt und ich jetzt seit Anfang des Jahres wieder bei der Zeit an diesem wunderbar ehrenvollen Posten des Herausgeberrates mitwirke und ich auf diese Weise da die Verbindung pflege weiterhin, weil es einfach für mich ein wunderbares Haus ist mit Stefan von Holzbrink selbst an der Spitze, den ich unglaublich schätze, mit Giovanni Di Lorenzo bei der Zeit und das freut mich sehr.
Trotzdem, Herr Elias, ich hake nochmal nach. Kunsthandel, das ist eine andere Welt als das Schreiben drüber, über die hohe Kunst. Raus aus dem Journalismus, ein Kollege von mir, der hat ganz lustig, als ich ihm berichtete, dass wir miteinander reden würden, kommentiert, Elias, der hat's richtig gemacht, Kunsthandele reich wäre.
Das ist gut, das ist, glaube ich, das Größte, was man im größte Kompliment, was man in Baden-Württemberg bekommen hat, dass man sich aus den brotlosen Künsten zum wirklichen Broterwerb entschieden hat. Wie gesagt, für mich ist das nicht so ein Bruch, vor allem, weil ich auch weiterhin sehr viel geschrieben habe. Natürlich hat das hier viel mit Geld zu tun.
Verdienen Sie anteilig als Mitgesellschafter?
Ja, natürlich. Das ist was anderes als Unternehmer oder als Teilhaber einer Firma. Das ist ja völlig klar, als es das vorher ist als Angestellter im Journalismus. Aber das geht alles nur, wenn der Kern stimmt bei mir. Und der Kern ist, dass ich die Kunst liebe, dass dieses Haus ein Haus ist, was über den puren Verkauf von Kunst hinaus sich auch als Kulturunternehmen begreift. Und der Kunsthandel hat wenig mit dem zu tun, mit den Bildern, die für 100 Millionen oder 140 Millionen verkauft werden in New York, über die dann berichtet wird, bis hin zur Tagesschau. Wenn ich unsere letzten Kataloge jetzt angucke aus den Auktionen im November, dann sind da jetzt im 19. Jahrhundert zum Beispiel sind 80% der Bilder kosten unter 3.000 Euro. Das sind dann Wolkenstudien, Landschaften und so weiter. Natürlich gibt es die Bilder da drüber, die kosten ein paar hunderttausend Euro. Aber ich bringe den Dingen und den Werken, die weniger kosten, genauso viel Leidenschaft entgegen und wir versuchen die im Auktionshaus mit genau der gleichen Akribie zu behandeln. Da wird genauso viel zugearbeitet und die Echtheit überprüft und geschaut, aus welcher Periode eines Künstlers das ist. Also ich glaube, von außen wird Kunsthandel immer sehr, sehr schnell mit dem Geld assoziiert und mit einer Welt für die feinen Leute. Also kurz gesagt mit Luxus. Für mich selbst ist Kunst halt Lebensmittel, Lebensnotwendigkeit, Normalität. Und für sehr viele, die bei uns kaufen, ist es dasselbe und die sparen lieber sich zwei Essen im Restaurant, um noch wieder ein bisschen Geld zu haben, um ein Kunstwerk zu kaufen. Das ist schon die Realität für sehr viele der Käufer. Und das, was man von außen wahrnimmt, diese Menschen, die in Kunst, wie man so schön sagt, investieren, so, das ist nur eine Schaumkrone von einem ganzen Markt. Darunter gibt es aber ein sehr schönes, stilles, tiefes Meer. Und die Schaumkronen sind natürlich auch immer die, die gesehen werden. Also es gibt natürlich die Kunstwerke, die kontinuierlich ihren Wert vergrößern und im Wert gewinnen. Aber das ist das große Risiko jedes Sammlers, der nur investieren will, weil er jetzt gerade gehört hat, dieser Künstler ist in oder dieser Künstler ist gefragt oder dieser Künstler wird gerade viel gesammelt. Man kann in dem Moment, wo man dann 5 Jahre später das Bild verkaufen muss, weil man vielleicht Geld braucht, großes Pech haben, weil gerade kein Markt für diesen Künstler existiert oder man auf keinen Fall wieder das Geld bekommt, was man einst dafür bezahlt hat. Darum ist es immer nur, glaube ich, eine gute Form, wenn man investieren will in Kunst, nur in solche Kunstwerke zu investieren, die einem wirklich gefallen, die man um sich haben will, die man an der Wand hängen hat, sodass man auch, wenn es im Wert eben nicht steigt, sondern stagniert oder stagnieren gibt es eigentlich so gut wie gar nicht, eigentlich fällt es oder es steigt, dass man auch dann weiterhin seine Freude hat, weil die Dividende ist dann einfach, dass man damit lebt. Aber es gibt ganz klar natürlich Menschen, die in Kunst investieren, so wie sie in Fußballclubs investieren oder in die nächste Yacht oder in Immobilien. Es gibt eben auch viele, die nur aus diesem Investmentgedanken kaufen und sich dann später ärgern. Deswegen glaube ich, ist das alles, was es an Vorurteilen gibt über diesen Kunstmarkt, hat viel damit zu tun, dass man das von außen eine undurchschaubare Welt findet, wo man das Gefühl hat, es gäbe irgendwelche kleinen Zirkel und feinen Leute, die sich miteinander abstimmen und irgendwelche Sachen teuer machen und irgendwelche Sachen billiger machen. Aber das ist dann doch eben einfach Teil der Marktwirtschaft und Teil, was eben so faszinierend ist, auch einer Geschmacksgeschichte. Und wenn Sie sich Andy Warhol angucken, in der Zeit, als ich anfing, Kunstgeschichte zu studieren, in den Anfang der 90er Jahre, da spottete man eigentlich über ihn. Der galt als müder alter Mann, der in New York sitzt und wenn man ihm 10.000 Dollar bezahlt, jeden porträtiert. Das war die Zeit, als ein Toni Schumacher, der große Torwart vom 1. FC Köln, porträtiert wurde von Andy Warhol, weil er eben hinflog und ihm den Betrag zahlte, den man dafür zahlen musste. Jedes Stars und Sternchen ließ sich porträtieren und man lächelte, man machte Witze über Andy Warhol. Für einen Bruchteil des Geldes von heute hätten sie sich vor 20, 25 Jahren die beste Warhol-Sammlung aller Zeiten zusammenlegen können. Aber das sind eben nur die ganz Mutigen, die in einer Zeit einen Künstler kaufen, wenn wirklich jeder nur über ihn den Kopf schüttelt.
Wie kommt es, dass Sie persönlich bei Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts auf reine Landschaften setzen? Ohne Figuren? Auch nicht so gerne die Ziegen zum Beispiel drin haben?
Das ist eigentlich eine wirklich persönliche Aversion, dass ich gemerkt habe, wenn man in ein deutsches Museum geht und diese Räume des 19. Jahrhunderts anschaut oder auch diese klassischen Bücher von früher liest, dass das einfach eine Welt ist, die voller Ziegen ist, voller Kühe, voller glatzköpfiger Mönche. Das ist sozusagen Ausdruck der Zeit gewesen. Das war Versuch, modisch zu sein. Das darf man nie vergessen. Um 1820, 30, 40, 50 war es eben modisch, den Mönch zu malen und modisch die Ziegen in Italien zu malen. Und wenn man aber heute drauf guckt, merkt man, wenn wir eine italienische Landschaft haben und es ist ein Mönch drauf und sie ist sehr schön gemalt, dann kostet sie 5.000 Euro. Und wenn die italienische Landschaft sehr schön gemalt ist und der Mönch ist weg, dann kostet sie 10.000 Euro. Also das ist hochinteressant, dass diese scheinbaren Bezüge aus der Zeit, also dieses, was man zu einer bestimmten Zeit in Bilder hineinmalt, damit sie aktuell wirken, modisch sind. Also dass die Frauen die Mode aus Paris von 1830 tragen, dass genau das die Bilder heute altmodisch macht. Das ist hochinteressant. Also diese Karl-Spitzweg-Situationen, die sind eben durch diese Figuren, haben die etwas unglaublich altmodisches. Und das ist sehr schade, weil Spitzweg ein fantastischer Maler ist. Aber man schafft es halt heute kaum noch über diese biedermeierliche Welt, die darin durch diese Figuren gezeigt werden, hinwegzukommen. Und ich glaube, mein Zugang ins 19. Jahrhundert ist einer zu gucken, wie haben diese Menschen auf Natur geguckt, wie haben diese Menschen auf ihre Umgebung geguckt. Und die Spontanität, die sie oft in diesen kleinen Studien hatten, die ist auch heute für uns noch zugänglich, während diese großen feierlichen Gemälde, die wochenlange Arbeit im Atelier entstanden für einen Auftraggeber, der sich das in einer bestimmten Weise wünschte, auch heute eben so sind, dass sie mich sehr oft kalt lassen und viele andere auch.
Es gibt viele Kritiker, die meinen, sie sind nur dann gute Kritiker, wenn sie verreißen, wenn sie möglichst stark mit Meinung reingehen und auch wirklich sagen, taugt überhaupt nichts. Was halten Sie davon?
Ich glaube, das Verreißen ist tatsächlich etwas, was sehr aus der Mode deshalb gekommen ist, weil es eine fast noch größere Kunst ist. Der wirkliche Meister des Verrisses ist Marcel Reichanitzky gewesen, der auch dieses wundervolle Buch geschrieben hat oder diese Sammlung aus seinen Verrissen, lauter Verrisse. Und zwar deshalb, weil jeder Verriss bei ihm eine enttäuschte Liebe war. Also er konnte eben nur deshalb einen Walzer oder einen Handke so zerreißen, weil er vorher gezeigt hat, wie sehr er diesen Autor liebt und wie sehr er jetzt enttäuscht ist, dass das, wie er sich das vorgestellt hatte, nicht eingelöst worden ist. Das hat mich immer sehr fasziniert. Und ich glaube, wenn man so sieht, dass der Verriss nur die Kehrseite der Huldigung ist, nämlich der enttäuschte Liebhaber schreibt den Verriss, dann ist das etwas, was ganz wichtig ist. Ich weiß nicht, ob das nicht eher etwas ist, was uns heute fehlt, weil natürlich sind in den ganzen Sphären, egal ob Literaturbetrieb, ob Kunstbetrieb, alle Akteure so miteinander vernetzt, dass eigentlich der Verriss nicht mehr stattfindet, dass es eigentlich immer diese sehr, sehr oft die Ausstellungsbesprechungen gibt, die Literaturkritiken, die so ein sowohl als auch haben, wo man dann sich als Leser fragt, ja, soll ich jetzt das Buch kaufen oder nicht? Oder soll ich jetzt in diese Ausstellung gehen oder nicht? Und da habe ich immer das Gefühl, nein, das ist nicht Aufgabe der Kritik, dieses sozusagen sich unangreifbar machen, indem man alle Positiven, alle Pros und alle Kontras aufzählt. Es ist schon eine Aufgabe des Kritikers, entweder im Idealfall sich zu begeistern oder auch abzulehnen. Also ich habe, glaube ich, da in der FAZ einfach auch wirklich ja, legendäre Lehrer gehabt im Sinne von journalistischer Meisterklasse. Das ist Eduard Bocan für die Kunst. Das ist aber auch ein Gerhard Stahlmeier für die Theaterkritik. Dem hat es entweder gefallen und er hat maßlos in seiner Begeisterung sich gehen lassen oder es hat ihm nicht gefallen und er hat sich maßlos in seiner Enttäuschung gehen lassen. Reichranitzky, den ich jetzt nur als Leser vor allem verehrt habe, aber auch Frank Schirmacher, der einfach dann die Bücher, die er liebte, in einer Weise durch die Liebe oder durch das Verachten zu Leben erweckte. Das waren für mich alles ganz prägende Autoren und prägende Journalisten, von denen ich viel gelernt habe. Also ich glaube, wenn man versucht, mit dem Leben, mit sich, mit seinem Körper, mit allen Sinnen durch die Lektüre-Erfahrung oder durch die Kunsterfahrung durchzugehen, dann darf beides sein. Dann darf die große Begeisterung kommen oder auch einmal die große Enttäuschung auch. Und das ist natürlich klar. Je mehr Künstler man kennt und je mehr Schriftsteller man kennt, man weiß dann, wie fürchterlich, wie existenziell so eine Kritik, so ein Verriss für diese Menschen ist, die da jahrelange Arbeit reingelegt haben. Also ich glaube, das ist tatsächlich und auch zu Recht der Grund, dass man manchmal sagt, ich könnte nur einen Verriss schreiben. Ich jetzt bilde mir ein, dass es etwas Missglücktes ist. Aber ich tue es nicht, weil der Mensch dahinter, den ich kenne, ist mir zu wichtig. Und das finde ich den legitimsten Grund, weil man einfach weiß, dass das nicht einfach irgendein Produkt ist, was diese Menschen da schaffen, sondern dass es oft einfach Teil ihres Lebens ist, was man dann so durch eine harte Kritik meint, so einen Bauschenbogen verdammen zu können.
Welche Zeitung ist für Sie im Bereich Kultur das journalistische Leitmedium in Deutschland, Herr Elias?
Ich habe mir nach meinem Ausscheiden aus der Zeit damals geschworen, mich, gerade wenn man ein Medium in so einer Weise verlassen hat, mir geschworen, nie irgendetwas Kommentierendes über die Arbeit der Kollegen, die ich auch zu großen Teilen eben sehr gut kenne und persönlich kenne, zu sagen, weil das immer merkwürdig ist, wenn man ein Metier verlässt und dann meint, urteilen zu können, was funktioniert und was nicht funktioniert. Deswegen kann ich da gar nichts zu sagen. Ich lese sehr viel, ich lese sehr Unterschiedliches. Und als Herausgeber der Zeit finde ich natürlich vor allem die Zeit besonders gut gemacht.
Das haben Sie jetzt schön ausgedrückt, diplomatisch. Wie viel Zeitung lesen Sie denn am Tag und wann und wie?
Also ganz früh gehen die Kinder zur Schule und dann gibt es da einen kurzen Zeitpunkt der Ruhe und da gibt es mal einen Café, wo ich eine Zeitung lese und da lese ich ganz verschiedene. Ich lese die beiden Dinge, die mich am allermeisten interessieren, ist die Fußballberichterstattung und die Kunst- und Kulturberichterstattung. Also ich lese den Sportteil und das Feuilleton und das lese ich intensiv. Das lese ich aber eben auch, da bin ich auch Kind meiner Zeit natürlich, auf elektronische Weise auch parallel. aber ich brauche es eigentlich doch immer wieder in gedruckter Form. Also ich bin doch noch zum Glück so geprägt, dass ich es immer noch sinnlicher finde, das Papier in der Hand zu halten. Ich weiß nicht, wie das für die nächste Generation sein wird. Aber mich beruhigt es auch immer wieder, wenn ich sehe, wie all die verschiedensten Internet-Blogger oder Personen, die vor allem im Internet schreiben, wie es dann für die das höchste der Gefühle ist, wenn ihre gesammelten Blog-Einträge bei Suhrkamp erscheinen. Also es gibt, glaube ich, auch in dieser ganzen digitalen Welt zum Glück noch so ein Bewusstsein dafür, dass es Kulturformen gibt wie das Buch oder die Zeitung, die ihre Berechtigung haben und die einen ganz eigenen Reiz haben. Und das beruhigt mich immer wieder. Also für mich ist es gar nicht vorstellbar ohne die gedruckte Zeitung oder ohne das gedruckte Buch. Und ich habe auch die Zuversicht, dass sich das alles zwar sehr grundlegend wandeln wird, natürlich, dass aber diese Medien genauso wie die Vinylschallplatte oder wie das Kino trotz aller neuen Medien, die dann dazukommen, das Fernsehen oder die CD, dass es dann immer wieder doch Formen gibt, in denen sie sich dann auf ganz neue Weise behaupten.
Die Stadt Berlin ist seit 20 Jahren nun ihr Lebensmittelpunkt. Stand es jemals zur Debatte, dass Sie die deutsche Hauptstadt wieder verlassen würden?
Jeden Tag etwa zweimal steht das zur Debatte, würde ich sagen. Wenn ich so irgendwie Berlin-Alexanderplatz sehe, betrete, wenn ich die Gegend um den Berliner Bahnhof Zoo sehe, dann würde ich am liebsten sofort den nächsten Möglichkeit nehmen und diese Stadt verlassen.
Wohin?
Das ist natürlich wirklich eine Stadt von einer unbändigen Hässlichkeit an einigen Punkten, die einen sprachlos macht sozusagen, weil es fast Konzept sein muss, solche Unfähigkeit, Plätze zu bauen. Den Alexanderplatz, ein Hohn auf den Begriff Platz, ja, die Gegend um den Bahnhof Zoo, eine aserbaidschanische sozusagen Katastrophe. Die Würfelbauten, die dem Berliner Hauptbahnhof jetzt zustellen, eine Absurdität, städtebauliche Absurdität, was da geschieht. Man muss das mit sehr viel Humor nehmen, dann geht's. Das habe ich jetzt über die Jahre mir angeeignet. Und das ist, natürlich ist es die wichtigste Stadt. Natürlich kommen die Menschen aus aller Welt genau hierher, um diese Gegenwartsgier dieser Stadt aufzusaugen und Teil dieser unbedingten Voranstürmens, dieses Im-Jetzt-Lebens dieser Stadt zu werden. Das ist eine Energie, die in dieser Stadt drin hängt. Das ist die DNA dieser Stadt. Immer weiter, immer schneller, immer lauter. Immer Fragen, die große Frage, die ich eigentlich bekomme, arbeitest du wirklich immer noch bei Griesebach und wohnst du wirklich immer noch im Prenzlauer Berg? Also das ist sozusagen dieses immer noch, wird in Berlin bereits gefragt, wenn man irgendwie 10 Minuten dasselbe macht. Also das ist sozusagen die Veränderung und der Drang, sich zu verändern, umzuziehen, neuen Beruf. Alles permanent zu erneuern und sich zu häuten, das ist der große Imperativ dieser Stadt und das ist ungeheuer anstrengend. Also das ist für kulturelle Innovationen sicherlich auch gut, aber es ist, um da ein normales Leben als Familie zu führen oder ein normales Leben einfach so normal zu führen, ist das eine riesige Herausforderung. Und deswegen denke ich immer wieder darüber nach, aber auch seit 20 Jahren, muss ich sagen. Und das gibt ein wunderbares Wort von Karl Scheffler, der ein Buch über Berlin geschrieben hat, was ich vor 2 Jahren herausgegeben habe, was ich ganz fantastisch finde, weil der beschreibt das eigentlich exakt so, wie ich es jetzt versucht habe zu beschreiben, aber eben im Jahr 1910, also vor 100 Jahren. Und er sagt dann eben auch, man könne jetzt so alles sagen über Berlin, was man nur wolle. Nur eines könne Berlin nun wirklich nie und nimmer werden für keinen Menschen und das sei Heimat.
Wo ist Ihre Heimat?
Ich frage mich das eigentlich selbst nicht. Ich würde aber denken, dass ich sehr froh bin, dass meine Heimat relativ ortlos ist, wenn man in der Literatur zu Hause ist, wenn man in der Kunst zu Hause ist und wenn man in der Natur zu Hause ist, dann ist der jeweilige Ort, bei dem man in der Einwohnermeldebehörde registriert ist, etwas zweitrangig.
Und Wolken gibt es überall.
Und Wolken gibt es wirklich immer noch, wohin man auch nur kommt, darüber.
Dankeschön.